Ich muss ein bisschen zurückgehen, ja. Ja, ich freue mich ja sehr, dass ich mal nach längerer Zeit wieder hier sein kann in der Gemeinde in Winterbach. Das ist ja immer so für mich dann eine Art Heimspiel, nochmal wieder hier zu sein. Das war im Oktober, da hat der Winfried Borlinghaus angerufen und hat gesagt, Dirk, wie wäre es denn mal, wenn wir mal sowas, und dann hat er dieses Wort Kanzeltausch gebraucht, machen würden. Und habe ich gesagt, jo, gerne. Und dann ist der Winfried jetzt heute Morgen in der Stadtmission in Simmern an der Reihe und ich bin hier. Das ist doch auch mal schön. Ich freue mich übrigens total über die Zusammenarbeit auch mit dem Winfried und mal gucken, wie sich das noch so weiterentwickelt. Vielleicht gibt es ja auch noch mehr Möglichkeiten, mal was zusammen oder gemeinsam zu machen mit dem Winfried und den anderen Gemeinden hier in der Region. Als Thema für heute habe ich etwas Adventliches rausgesucht, vielleicht eher unbekannt Adventliches, aber es ist die Botschaft des Sonntags, der drei Kerzen, des dritten Adventes, die ist ja nicht mehr lange, nur noch ganz kurz. Und die Botschaft vom dritten Advent ist auch, bereitet euch vor. Nächsten Sonntag ist Heiligabend, macht euch bereit. Also beides, das Warten ist das eine und ja, das will ja bekanntlich gelernt sein. Warten, der Adventskalender jeden Tag hilft uns da ein bisschen, immer ein Türchen aufzumachen auf das Warten. Aber Vorbereitung, die richtige Vorbereitung ist noch wichtiger. Beides gehört zusammen, warten lernen, warten können und dann auch sich während dieser Zeit des Wartens vorbereiten auf das, worauf man wartet. Und das ist, denke ich, am dritten Advent wichtig, bereitet dem Herrn den Weg. Der Herr ist nahe, macht seine Wege eben. Und so soll es in dieser Predigt um die Vorbereitung auf Jesu Kommen gehen. Advent hat das ja, dieses Gedenken an Jesu Geburt, an die Feier der Heiligen Nacht im Stall in Bethlehem, aber auch die Vorbereitung, das Gedenken an Jesu Wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Die Adventszeit erinnert uns ja an beides, an die Geburt Jesu damals als Kind in der Krippe und auch an sein Wiederkommen in der Zukunft, in Macht und Herrlichkeit. Und während viele Menschen heutzutage schon diesen ersten Sinn von Advent und Weihnachten nur noch ja, wenig kennen und würdigen, ist der zweite, der noch ausstehende, aktuelle Sinn der Adventszeit bei vielen Menschen völlig absurd und weit weg jedenfalls. Wenn man mit Menschen ins Gespräch kommt, dass Jesus einmal wiederkommt, da muss man schon gut erklären und biblisch begründen, weshalb man auf diese Gedanken kommt. Und so hört bitte diese Predigt an diesem Sonntag des dritten Adventes nicht nur als Vorbereitung auf nächsten Sonntag, auf Weihnachten hin, sondern auch als auf ein Kommen Jesu, als eine persönliche Vorbereitung auf die Wiederkunft Jesu. Beides, denke ich, gehört zusammen. Ja, da saß er in der Wüste, schon seit Monaten, stille, einsam, nur das Gebet und das Hören waren ihm wichtig. Er war ein sogenannter Naziräer, ein Gottgeweihter, kein Alkohol, niemals die Haare schneiden, keine Berührung von Totem, Heuschrecken und wilder Honig als Speise, ein Gewand aus Kamelhaaren als Mantel. Wann würde die Zeit seines Auftretens beginnen? Ah ja, da ist er zu sehen. Schon seine Geburt und seine Kindheit waren etwas Besonderes. Die Eltern, ärmliche Verhältnisse, der Vater ein einfacher Priester, Stamm Levi, die Mutter, eigentlich schon zu alt, um noch ein Kind zu bekommen. Und dann diese Verheißung Gottes an den Vater während der Arbeit im Tempel, ein Sohn, Name Johannes, in einem Jahr. Der Vater konnte es nicht glauben. Gott nimmt dem Zacharias die Sprache. Und erst als Johannes geboren ist, redet der Vater wieder und seine ersten Worte an die umstehenden Menschen, er soll Johannes heißen. Das bedeutet, der Herr ist gnädig. Und in den kleinen Dörfern des jüdischen Landes, in der Gegend des Berglandes um Judäa, sprachen sich Ereignisse herum und mancher schöpfte innerlich Hoffnung und ist gespannt, was geschieht. Ob Gott nach so langer Zeit doch noch einmal sein Volk besucht und einen Propheten sendet? Ja, und so sitzt Johannes in der Wüste und bereitet sich vor. Und dann kommt der Tag des Redens, eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Ich lese uns mal Johannes 3, Vers 1 bis 14 vor. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus, Statthalter in Judäa, und Herodes, Landesfürst von Galiläa, und sein Bruder Philippus, Landesfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis, und Lysanias, Landesfürst von Abilene, als Hannas und Kaiphas hoher Priester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Reden des Propheten Jesaja: Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden, und was uneben ist, soll ein ebener Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße. Und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach: Was sollen wir denn tun? Er antwortete und sprach zu ihnen: Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat, und wer zu essen hat, tue ebenso. Es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm: Meister, was sollen wir denn tun? Er sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen: Was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen: Tut niemanden Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Als aber das Volk voller Wartung war und alle dachten in ihrem Herzen von Johannes, ob er vielleicht der Christus wäre, antwortete Johannes und sprach zu allen: Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. In seiner Hand ist die Worfschaufel, und er wird die Tenne fegen und wird den Weizen in seine Scheune sammeln, und die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Und mit vielem anderen mehr ermahnte er das Volk und verkündigte ihm das Heil. Ja, das ist eigentlich kein weihnachtlicher Text heute. Denn zu dem Zeitpunkt, als der Johannes auftritt, war Jesus ja schon längst geboren, ist klar. Johannes war wird auf sein baldiges öffentliches Auftreten von Jesus hinweisen. Und ich finde doch ein vorweihnachtlicher Text, weil ja das genau der Auftrag von Johannes dem Täufer war, hinzuweisen auf den kommenden Messias, ein Vorbote des Reiches Gottes zu sein. Er sagte: Leute, das Reich Gottes ist nahe, bereitet euch vor. Und das ist so mein Punkt, den ich in diesem Text wichtig fand, dass Johannes in einer Zeit auftrat, in der dunkle Zustände herrschten. Vers 2, da wird dann beschrieben, als all diese Leute, die am Anfang genannt waren, gelebt und regiert haben, da geschah das Wort des Herrn zu Johannes, dem Sohn des Zacharias. Es waren trübe Zeiten für das Volk damals. Die Römer hielten alles besetzt. Nach dem Tod Herodes des Großen, dem Kindermörder, war das Land aufgeteilt in 4 Teile. Seine Söhne beherrschten einige Teilprovinzen. Knechtschaft, Willkür, die waren nicht besser als ihr Vater Herodes gewesen. Römische Steuern drückten das Land. Korrupte Zöllner bereicherten sich selbst. Erbitterte Feindschaft zwischen Juden und Samaritern und auch religiös eher eine dunkle Zeit. Über 400 Jahre gab es keinen Propheten mehr, der aufgetreten ist. Religiöse Sondergruppen waren entstanden, die Pharisäer, die Übereiferer des Gesetzes, die um das Alte Testament so eine Gesetzesmauer gebaut haben, Kleinparagraphen und scheinheilig aber doch waren. Und in dem Volk war eine Sehnsucht da, ein Warten. Man war gespannt auf einen Neuen, auf einen Messias und den vorausgehenden Propheten. Denn das wusste man, dass dem Messias, der kommen würde, ein Prophet vorausgehen würde. Man wartete auf das Aufrichten des alten Reiches von König David. Trübe Zeiten in Israel zu der Zeit. Keine Aussichten auf Besserung, man befürchtete eher, dass es noch schlimmer wird. Und da mitten hinein, so steht es hier, geschah das Wort Gottes zu Johannes. Gott greift ein. Johannes tritt auf in der Wüste am Jordan und rief: Das Reich Gottes ist nahe. Leute, bereitet euch vor, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Das war die Botschaft des Johannes. Und ich habe dann so an mich gedacht, vielleicht auch an uns heute Morgen gedacht. Denn diese trüben Aussichten gibt es ja auch noch heute. Unsere Lage, die politische Lage mit der Regierungsbildung in Deutschland, trübe, Fragezeichen. Die gesellschaftliche, ethische Entwicklung, die wir in Deutschland so in diesem Jahr und in den letzten Jahren mitmachen mussten, als Christen, würde ich auch nicht unbedingt als positiv beschreiben. Ihr habt es ja alle miterlebt, was der Bundestag im Sommer in Bezug auf Ehe für alle beschlossen hat. Unsere Gesellschaft erzeugt durch diese Entwicklung immer mehr Probleme, die in immer mehr Facetten dann auch deutlich werden, in Familie und Gesellschaftsleben hinein, trübe Aussichten. Ob es 2018 besser wird mit der Konjunktur, mit dem Arbeitsmarkt, du hast ja am Anfang auch einige persönliche Bereiche angesprochen, wo man sich fragt, wie wird das werden? Wie geht es mit dem Volk Israel weiter und der politischen Lage? Trübe Aussichten auch für uns persönlich. Trotz den vielen Lichtern im Advent, dem Rummel, den Weihnachtsmärkten, den Neuheiten, geht es vielen deshalb nicht besser. Mal kurz was Neues auspacken, eine Stunde freuen und dann kommt doch das Alte wieder hoch. Die Zukunftsangst, der Streit, die Ehepartner, die nicht mehr miteinander reden, der unsichere Arbeitsplatz. Und ich weiß nicht, wie deine Situation so ist, wie du heute Morgen hier bist. was deine Wünsche, was deine Hoffnungen, aber auch was deine Enttäuschungen und deine Verletzungen sind. Und in uns drin spielt sich ja mehr ab, als wir nach außen zeigen. Das ist ja nur ein Teil dessen, was man vielleicht nach außen ein Stück weit zeigen und zu erkennen gibt. Und das gilt uns auch heute Morgen. Gott, der Lebendige, sieht auch in deine Situation, kennt auch deine Lage, kennt auch deine Zwickmühlen, in der du steckst, wo du nicht vor und zurück kannst, deine heimlichen Tränen. Er sieht auch dich heute Morgen, wie du kämpfst, um doch noch irgendwie alles schön hinzukriegen. Er sieht dich, wo du größte Mühe aufwendest, um den Laden irgendwie zusammenzuhalten, wo deine Kraft nachlässt. Ja, das sieht er auch, wo du keine Kraft mehr hast, Enttäuschungen immer wieder zu ertragen. Und ich finde, Weihnachtszeit ist so eine Zeit der krassesten Gegensätze. Auf der einen Seite Lichter, Geschenke, Werbung, hochgepusht, tolle Stimmung. Man will ein tolles Weihnachtsfest vorbereiten. Es soll alles perfekt ablaufen. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite krasse Gegensätze in Einsamkeit, in Leere, in Streit, der hochkommt, in Stress, finanzielle Engpässe, familiäre Situationen, die an Weihnachten aufeinanderprallen, wie sonst das Jahr über nicht, steht, finde ich, so krass gegenüber. Das kann auch Weihnachten sein. Und da mitten hinein, da möchte Gott reden. So wie es auch durch Johannes getan hat. Also dieser Text zeigt mir, dunkle Zustände kenne ich auch. Und ich lerne wieder einmal hier, Gott lässt seine Leute nicht im Stich. Er greift ein, wenn ich nicht damit rechne. Weil Gott so gehandelt hat, greift er auch in mein Leben ein. Weil Gott in der Bibel mit seinem Volk so handelt, gibt es auch mir Hoffnung. Ja, er hat Jesus Christus zu dem Volk Israel gesandt. Und Jesus möchte auch zu mir kommen und in meinem Leben eingreifen. Dieses Beispiel zeigt mir wieder einmal, dass auch ich im Blickfeld Gottes bin. Da ist jemand, der auf mich achtet. Nur, das wird hier auch bei Johannes deutlich und das ist mir aufgefallen, wenn Gott eingreift, dann ist das meistens anders, als ich das erwarte. Meistens anders, als ich mir das so vorgestellt habe. Also hier, da wartet das Volk Israel auf einen Befreier, der den Tempel wieder aufbaut, der das Reich Davids wieder aufrichtet. Und Gott sagt durch Johannes, Leute, tut erstmal ganz persönlich Buße. Da wartet Israel auf einen starken Mann, der hier die Römer aus dem Land hinauswirft. Und Johannes, wir haben es ja gelesen, sagt hier sehr deutlich dem Volk, also jeder Baum, der keine Früchte bringt, von euch wird abgehauen. Die Axt ist schon an die Wurzel gelegt. Und das, denke ich, ist auch etwas, was uns etwas zu sagen hat. Da warte ich in einer Sache, dass Gott mir so und so und so hilft, habe schon so meinen Plan zurechtgelegt, wie Gott mir das doch lösen könnte. Und Gott sagt zu mir, du stehst dir selber im Weg. Zuerst muss ich dich verändern und dann die Umstände. Da habe ich so genau meine Vorstellung, wie das werden soll. Und Gott sagt, nein, dein Plan ist anders als meiner. Also, ich muss persönlich sagen, ich habe es gelernt oder ich versuche es zu lernen. Die anderen um mich herum kann ich nicht ändern. Die Menschen, die mir so oft im Weg stehen, die ich gerne anders hätte, die kann ich nur ganz wenig, eigentlich gar nicht ändern. Die Situation, in der ich stehe, kann ich vielfach auch nicht ändern. Aber das, was ich ändern kann, das, was veränderungsmöglich ist, das bin ich selbst. Dafür kann ich offen sein. Und das entdecke ich bei Johannes hier. Er sagt nicht, die Umstände müssen zuerst geändert werden, sondern Leute, ihr müsst euch ändern, Buße tun. Gott möchte bei mir eingreifen. Das sagt Johannes als erstes, als er öffentlich auftritt. Bereitet euch vor, wenn der Messias kommt. Und die Vorstellung des Volkes vom Messias war ja ganz anders. Sie erwarteten einen völlig anderen. Und Jesus trat so ganz anders auf. Und wir wissen, wie Jesus dann später auch darum kämpft, dass das Volk in ihm jemand ganz anderen gesehen hat und etwas ganz anderes von ihm erwartet hat und er das möchte. Und wir könnten lächeln und sagen, Israel, das hättest du doch merken müssen. Das Alte Testament beschreibt doch genau, was der Messias tun wird. Und doch tun wir das auch oft. Wir erwarten, dass Jesus mir so und so hilft, aber sind nicht bereit, das zu lassen, was mich in diese Not hineingebracht hat. Ich erwarte, dass meine Gebete so erhört werden, wie ich sie bete, bin aber nicht bereit, Dinge zu lassen, die mich in die notvolle Situation hineingebracht haben. Also ich bin so fixiert auf eine Sache, die nicht so ist, wie ich sie gern hätte, mit dem Kopf durch die Wand will, und letztlich kann Gott da nicht handeln. Also fragt uns Johannes in Bezug auf Vorbereitung auf Jesu Kommen, bin ich offen für Gottes Eingreifen, lasse ich mich korrigieren? Das gehört zur Vorbereitung auf einen Weg mit Gott dazu. Weil es dann Gottes Weg ist, werden wir vorankommen und seine Wunder erleben. Der zweite Punkt, den ich hier habe, das ist der Vers 7 bis 9. Mitten in die Sicherheit, mitten in dunkle Zustände, jetzt geht es um mitten in die Sicherheit. Denn Johannes spricht sehr klare Worte. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen: Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnet werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Das sind klare Worte. Was macht euch so sicher? Was macht euch so überheblich? Abrahams Kinder, das erwählte Volk. Gott kann aus Steinen Kinder Abrahams machen. Fühlt euch mit eurer Gesetzestreue, eurer Scheinheiligkeit nicht so sicher. Also Johannes redet Klartext. Fromme Tradition bringt nichts. Religiöse Dienste helfen auch nicht weiter. Und das ist heute so aktuell wie damals, finde ich, diese christliche Selbstsicherheit. Ich habe doch alles richtig gemacht. Ich bin in christlicher Familie groß geworden, das reicht. Ich bin getauft, konfirmiert, das reicht. Ich habe nie schlimme Sachen gemacht, Gott kann zufrieden sein. Johannes sagt hier vom Grundton, täuscht euch nicht. Johannes sagt, die beste Vorbereitung auf Jesu Kommen ist Umkehr, ist Änderung des Lebens. Jesus und seine Veränderung an mich heranlassen. Und ich fand diese Einleitung von Daniel eigentlich ganz gut, wo er das Bild von dem Licht und von der Flamme und diesem Entspannen, Entkrampfen beschrieben hat, weil dann, wenn ich entspannt, entkrampft bin, bin ich offen für etwas Neues. Wenn ich fest bin, festhalte, dann kann wenig Neues an mich herankommen. Und Weihnachten, Neues, Jesu kommen, Jesu wirken, heißt doch, dass ich etwas Neues an mich heranlasse und dafür offen zu sein. Ja, das wünsche ich uns, das wünsche ich jedem von euch hier heute Morgen, dass wir, obwohl wir vielleicht schon viele Male Weihnachten gefeiert haben, wir wieder neu offen werden für das, was Jesus in unser Leben, in unsere Situation hineinbringen möchte. Dass wir von unserem Durchhalten, von unserem Verkrampften weiter so wegkommen und mal innehalten und sagen, Jesus, was hast du für mich bereit in den nächsten Tagen und Wochen? Jetzt kommt mein dritter Punkt, mitten im Leben. Denn dann kommen ja zu Johannes verschiedene Bevölkerungsgruppen und fragen Johannes, was sollen wir denn tun? Genau, da kommen zuerst die Menge, fragte ihn und sprach, was sollen wir denn tun? Johannes sagt, wer zwei Hemden hat, gebe dem, der keines hat, und wer zu essen hat, tue ebenso. Dann kommen die Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm, Meister, was sollen wir denn tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Dann kommen die Soldaten und sprachen, was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemandem Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Johannes Reden von Buße hat anscheinend gesessen, anders als sie erwartet haben. Was sollen wir denn tun? Und Johannes sagt, mitten im Leben, da könnt ihr handeln. Das praktische Zusammenleben, gegenseitiges Anteilnehmen, die Not anderer sehen. Die Zöllner kommen, die Ausgestoßenen, was sollen wir tun? Johannes sagt, seid gerecht, haut niemanden mehr übers Ohr. Die Soldaten, sogar römische Legionäre, Heiden, fragen, was sollen wir tun? Johannes sagt, tut niemand Gewalt an, seid zufrieden mit eurem Sold. Johannes, das merke ich aus diesen Äußerungen, schickt die Leute wieder zurück ins Leben. Er ruft sie nicht dazu auf, jetzt bei ihm in der Wüste zu bleiben und eine neue religiöse Sekte, Sondergruppe zu gründen, sondern er sagt, geht zurück in euren Alltag, aber lebt anders, lebt verändert von dem, was ihr gehört habt vom Reich Gottes. Und so denke ich, dass gelebte Buße, Umkehr nicht nur eine Sache im Kopf ist, die Theorie bleibt, sondern dass sie dann praktische Auswirkungen hat in unserem Alltag und dass daraus dann Früchte entstehen. Und wenn Jesus zu dir in der kommenden Zeit, in den Weihnachtsgottesdiensten oder in deiner persönlichen Stille in der kommenden Zeit dir etwas sagt, dir begegnet, dann braucht das nicht nur im Kopf zu bleiben, sondern dann kann das praktische Auswirkungen in deinem Leben haben. Und deswegen habe ich hier einfach mal so ein paar Punkte aufgeschrieben. Gott, du darfst Gott um ein persönliches Auge bitten. Damit meine ich, dass er dir zeigt, was du tun kannst an dem Platz, wo du stehst. Ein persönliches Auge heißt, dass wir nicht die ganze Welt retten können. Aber da, wo Gott dir klar macht, dein Auge hin, wo er dich hinlenkt und dir zeigt, hier sollst du handeln, da bist du gefragt. Du darfst Gott um ein persönliches Ohr bitten. Ich als Einzelner kann nicht für jeden ein Gesprächspartner sein. Kann ich nicht. Aber wenn Gott dir durch den Heiligen Geist zeigt, für diesen oder für jenen Menschen soll ich da sein, ihm zuhören, dann bist du gefragt, mitten in deinem Alltag. Du darfst Gott um einen persönlichen Mund bitten. Ich habe nicht jedem was zu sagen, wenn ich mit Menschen spreche. Aber wenn Gott mir Menschen in den Weg stellt, dann darf ich damit rechnen und darauf vertrauen, dass er mir Worte gibt, die für diesen Menschen genau die richtigen sind. Du darfst Gott um persönliche Beine bitten. um persönliche Arme bitten, um dein persönliches Portemonnaie bitten, um dein offenes Wohnzimmer bitten. Du kannst nicht allem und jedem helfen, verändert helfen. Aber da, wo Gott es dir zeigt, in der kommenden Zeit, da bist du gefragt. Und Gottes Heiliger Geist wird dich leiten. Der Heilige Geist wird, seine Stimme wird dir den Weg zeigen. Darauf kannst du vertrauen. Was mir noch auffiel in dieser Stelle ist, dass es gerade die unteren Schichten des Volkes sind, die aufhorchen und die bereit sind, sich zu verändern. Die fragen: Meister, was sollen wir tun? Also Zöllner, Soldaten, einfache Leute. Die damaligen religiösen Führer, die lässt das kalt. Sie fangen dann später an, mit Johannes zu diskutieren und verändern sich aber überhaupt nicht. Vielleicht ist das auch noch ein Stück weit heute so. Außenseiter, die Gefallenen, die wissen, was es heißt, Buße zu tun. Stolze, Selbstgerechte haben es sehr, sehr schwer. Meine Erfahrung auch heute ein Stück weit. Ja, zum Schluss möchte ich noch ein paar Sachen zu Johannes und seiner Person weitergeben. Denn für mich persönlich, muss ich sagen, ist Johannes der Täufer so als Persönlichkeit neben Jesus selbst natürlich, ist Johannes der Täufer die herausragendste Person im Neuen Testament, finde ich jedenfalls. Denn Johannes der Täufer, nachdem er dies den Leuten gesagt hatte, änderte er bald seine Botschaft. Denn als Jesus anfing zu wirken, was tut er da? Er weist nur noch auf Jesus hin. Johannes 1, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Ja, genau, da ist ja dieses bekannte Bild. Jesus, der Sohn Gottes, trägt die Schuld der Menschen. Und das war dann seine Botschaft, Jesus groß zu machen, Jesus in den Mittelpunkt zu stellen. Und seine letzten Worte in der Öffentlichkeit gingen auch genauso, Johannes 3,30, er sagt, er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Und seine Jünger gehen zu Jesus über. Johannes' Ansehen schwindet und Jesus wird groß. Johannes lebt und verkündigt nur auf seinen Freund, den Bräutigam, und freut sich, wenn sein Reich beginnt und anfängt. Und diese Freude erfüllt sich dann für Johannes, als Jesus anfängt zu wirken. Seine Botschaft ist dann am Ziel, sein Auftrag vollendet. Johannes abnehmen geht weiter, endet dann sogar im Gefängnis. Dorthin hat ihn ja Herodes werfen lassen. Und ja, Johannes war der Ansager, der Herold, der Bote des Reiches Gottes. Und mit Jesus beginnt das Eigentliche. Johannes machte mit seinem Leben Jesus Christus groß. Und uns fragt das, wen machst du mit deinem Leben groß? Was werden einmal Menschen von dir sagen, wenn sie dein Leben betrachten? Wen hast du groß gemacht? Das wird bei Johannes dem Täufer sehr deutlich. Ja, theologisch gesehen, Johannes ist der Übergang vom Alten zum Neuen Testament. Das Alte Testament arbeitet hin auf den Messias, der kommen wird, und seinen Propheten. Das Neue Testament beginnt mit Johannes und Jesus. Jesus selbst sagt dazu etwas. Jesus sagte einmal, von allen, die geboren wurden, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes. Und dennoch, hört gut zu, ist der Kleinste im Himmelreich größer als er. Johannes war die Spitze des Alten Testamentes. der Größte der Propheten, mehr als alle Propheten, Könige und Richter, die Spitze der Propheten. Und doch, sagt Jesus, ist jeder, der durch den Heiligen Geist neu geboren wird, größer als er. Und da gehören wir heute mit dazu. Also, wofür Johannes gelebt, gelitten und gekämpft hat, wird uns durch den Glauben zuteil, geschenkt. Da kann man nur danken. Danke, Herr Jesus, dass du uns mit hineingenommen hast in dieses dein Reich. Und so kann die Person des Johannes zu einem echten Lebensvorbild werden. Er war ein Hinweisschild, ein Straßenschild mit einem dicken Pfeil auf Jesus hin. Er war ein treuer Diener seines Herrn. Er hatte diesen Auftrag und er hat ihn erfüllt bis zum Ende. Er ging mit Freuden den Weg der Demut und des Verzichts, weil er wusste, das ist mein Weg. Ja, er sprach klare Worte. Er hielt nicht hinterm Berg, unser Text hat es uns gezeigt. Und er lebte auch so. Er lebte entschieden, verbindlich, ganz für das, wofür er sich entschlossen hatte. Er lebte für Jesus, seinen Freund, und starb für seinen Herrn. Sein Ziel war es, dass Menschen Jesus kennenlernen und in ihren Herzen das Reich Gottes anfängt. Ja, und von dieser Gesinnung, von dieser Liebe zu Jesus, wünsche ich uns allen für die nächste Zeit ganz viel. Also für mich ist Johannes der Täufer ein Vorbild in Hingabe, in Klarheit, in Verbindlichkeit, in Demut. Und in diesem Sinne wünsche ich uns eine gesegnete, gespannte, offene, entkrampfte Vorbereitung auf Weihnachten hin. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir sind heute Morgen hier und wollen uns vorbereiten, wollen offen sein und gespannt sein, was du für uns vorbereitet hast. Ich danke dir für dein Kommen in diese Welt und dass du auch immer wieder neu in unser Leben hineinkommen möchtest, verändern möchtest. Mach uns bereit dafür. Da, wo Buße dran ist, da mach uns offen. Da, wo konkrete Veränderung im Alltag nötig ist, du wirst es uns zeigen. Schenke uns persönliche Augen, persönliche Ohren, persönliche Münder und Beine, da, wo du uns hingestellt hast. Und danke für dein Wort, das immer wieder neu zu uns redet. Amen.